Leben wir in der besten aller möglichen Welten? Wie es um die Gegenwart steht, kann nur ein Blick in die Vergangenheit und eine Vorschau in die Zukunft klären. Was haben wir erreicht und was ist noch möglich? Welche Zukunftsvisionen bieten wenigstens ein Stück weit Orientierung? Der Berliner Politiktheoretiker Herfried Münkler sieht gegenwärtig keinen Platz für politische Utopien. Die Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts haben visionäre Zukunftsentwürfe weitgehend diskreditiert.
Erstens haben wir keine und zweitens ist die Spur der Verwüstung, die sie hinter sich gezogen haben, eigentlich eine in der Regel ziemlich blutige Spur. Insofern würde ich diese Frage, ob wir Utopien brauchen und was die Utopie leisten kann heute, dahingehend ein bisschen modifizieren. Ja, wenn es dünne Utopien sind, die so ein bisschen was an die Wand malen, aber nicht ausformulieren. Das lässt Spielräume für die praktische Politik, aber auch in Reaktion auf Probleme, die auftreten.
Wer sich eine zu genaue Vorstellung von der besten aller möglichen Welten macht, so Münkler, muss früher oder später an der Wirklichkeit scheitern, an ihrer realpolitischen Umsetzbarkeit. Denn ideologisierte Utopien gehen immer auf Kosten der Freiheit des Einzelnen, weil sie keinen Platz für Ambivalenz lassen. Aber wie soll man die Gegenwart gestalten, ohne ein Bild von der Zukunft zu haben? Wo ist der Weg, wenn es kein Ziel gibt? Der Soziologe Harald Welzer betonte in der Berliner Akademie der Wissenschaften, dass Utopien wichtiger werden denn je.
Weil wir ja in einer Gegenwart leben, der ja doch Zukunft radikal abhanden gekommen ist. Ich glaube, wenn man die gegenwärtigen Debatten liest tagtäglich und die Hysterisierung von Einzelereignissen und das Durchhecheln von einer Katastrophe und der nächsten Katastrophe und der nächsten, dann fehlt ja überhaupt der Bezugspunkt, auf was man diese hysterisierten Tagesereignisse eigentlich bezieht. Und die beiden Bezugspunkte sind Vergangenheit auf der einen Seite und Zukunft auf der anderen Seite. Eine Gegenwartsbetrachtung selber muss notwendigerweise in sich kreisen.
Angesichts einer unübersichtlichen Gegenwart mit globalisierten politischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsprozessen fordert Welzer Raum für visionäre Zukunftsentwürfe. Und wie steht es um unsere Werte und deren Zukunftsfähigkeit? Steht die westliche Welt und ihr liberaler, humanistischer Wertekanon für das Richtige und Gute? Keineswegs, meint der Berliner Sozialphilosoph und Soziologe Hans Joas, zur Frage, ob die Menschenrechte genuin westlich seien. Die Entstehung religiös-ethisch fundierter Vorstellungen von jedem einzelnen Menschen angeborenen Rechten sei nicht nur für das antike Griechenland, sondern auch für die Kulturgeschichte Chinas, Indiens und Persiens nachzuweisen. Die 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei nur die rechtliche Ausformulierung einer jahrtausendenalten, kulturübergreifenden Idee.
Wenn wir die genauen Fälle Frankreich und Nordamerika in den Blick nehmen, sehen wir auch eine hässliche Kehrseite dieser Entstehung. Der Autor des Satzes »All men are created equal« in der Präambel zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, war bekanntlich selber ein Sklavenhalter. Und die andere hässliche Kehrseite dieser Geschichte des Westens ist die Geschichte des Kolonialismus. In Europa wurde im 18. Jahrhundert die Folter abgeschafft als legitimer Bestandteil des Systems des Strafrechts. In den europäischen Kolonien nie, noch nicht einmal im 20. Jahrhundert.
Wer die Idee der Menschenrechte als eine kulturelle Errungenschaft des Westens erkläre, der spreche ihnen zugleich ihre universelle Gültigkeit ab. So der Menschenrechtstheoretiker und UN-Sonderberichterstatter Heiner Bielefeld.
Menschenrechte haben historisch genau damit zu tun, Pluralisierungsprozesse, die dann immer voraussetzen, wir akzeptieren eine Pluralität, wenn sie von Menschen frei artikuliert wird. Das ist sozusagen für mich der Angelpunkt, die freie Artikulation von Differenz. Und ansonsten sollen Gesellschaften ihre eigenen Experimente machen. Die Menschenrechte sind nicht sozusagen der weltweite Blueprint, wie Gesellschaften überall in der Welt organisiert werden.
Nur wer die Menschenrechte als kulturell flexibles Konzept versteht, könne eine globale Menschenrechtspolitik voranbringen, so Heiner Bielefeld. Können wir also aus Zukunftsvisionen etwas für die Gegenwart lernen? Ja, meint der Kölner Literaturprofessor Wilhelm Voskamp. der auf dem Symposium in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Bedeutung von literarischen Zukunftsvisionen für die Gestaltung der Gegenwart untersuchte. Die wichtigsten Problematiken unserer Zeit, von Datenmissbrauch und Überwachung bis hin zur Genmanipulation und der Mensch-Maschine, seien bereits in den utopischen Romanen von Aldous Huxley, George Orwell oder Jewgeni Samjatin Anfang des 20. Jahrhunderts vorausgesagt worden. Die Literatur versuche sich mit Zukunftsbildern einen Reim auf die Gegenwart zu machen, denn Sinnsysteme würden in der Moderne schneller zerstört, als die Menschen sie neu erschaffen könnten, meint Wilhelm Voskamp.
Und dagegen wehren sich Menschen. Und dagegen wehrt sich auch der Schriftsteller, der solche Entwürfe macht. Sie offenbaren Zustände, die als Probleme wahrgenommen werden in der aktuellen Gegenwart. Es geht also letzten Endes immer um die Frage, lässt sich aus der gegenwärtigen Situation qua intellektuellem Entwurf, qua Literatur, eine Art Gegenentwurf machen und liefert dieser Gegenentwurf Sinnvorschläge, ein Versuch der Bannung dessen, was man als Bedrohung erlebt.
Voskamp sieht die Literatur als eine Art Warnsystem für die Zukunft und die Literaturgeschichte scheint ihn tatsächlich zu bestätigen. Ob man in der besten aller möglichen Welten lebt oder wie man diese zukünftig erreichen kann, ist dabei immer auch eine Frage an jeden Einzelnen. Der Germanist und Informatiker Christian Stein vom Exzellenzcluster Bildung, Wissen, Gestaltung der Freien Universität Berlin stellte auf dem Berliner Symposium seine Forschung zum besten aller möglichen Ichs vor. Wie kann der Einzelne Ziele besser erreichen? Wie können wir unser Lebensgefühl verbessern und dabei den Ansprüchen genügen, die in Beruf und in der Freizeit an uns gestellt werden? Stein hat mit seinen Kollegen ein Spielsystem entwickelt, mit dem der Einzelne selbst gesteckte Ziele unbeschwerter erreichen soll.
Ein guter Punkt auf einer To-Do-Liste ist einer, der durchgestrichen ist. Er fällt weg, ja? Ich kann ihn vergessen. Und dabei habe ich eigentlich was erreicht, etwas Positives. Und das hat mir nicht mehr gefallen, dass Planung im professionalisierten Arbeitsumfeld immer mehr auch in das Privatleben eingreift und auch das irgendwie versucht, in den Griff oder ins Korsett zu kriegen. Es geht eigentlich darum, eine Balance zu erzeugen und eine Narration auch für das eigene Leben zu finden, die einem zeigt, hier geht es nicht um Effizienz, sondern es geht darum, zufrieden zu sein und ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, da können Spiele helfen, eine andere Narration zu finden, eine andere Erzählung davon, wie ein gutes Leben aussehen kann.
Das Kartenspiel Singleton, das bald auch als App erscheinen soll, gibt dem Spieler mehr Flexibilität in Erreichung seiner Ziele und belohnt mit Punkten jeden einzelnen Schritt in die richtige Richtung. Anstatt in starren Denkkonzepten zu verharren, sollte der Traum von der besten aller möglichen Welten ein flexibles System sein, eine Vision, die sich der Realität anpasst. So lautete der Tenor des Symposiums in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Oder wie es Stefan Steinlein, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, in der Diskussion über politische Utopien ausdrückte. Wenn wir es schaffen, Hochmut und Zynismus zu vermeiden und dabei stets neugierig auf Neues bleiben, dann steht es gut um unsere Zukunft.